Matthäus, Kapitel 5, Abvers 27 bis 30. Und hier sagte Herr Jesus: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer ein Weib anzieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht, und wer eine Geschiedene zur Ehe nimmt, der bricht die Ehe. Es geht hier heute um ein ganz großes Thema, auch um ein sehr sensibles Thema, und zwar: Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Ehe brechen. Gleich zu Beginn dieses Themas eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht, welche im Februar letzten Jahres in den Medien veröffentlicht worden ist. Und darin hieß es: Die Scheidungsrate sinkt. Das ist wirklich erfreulich. Die Scheidungsrate sinkt. Laut Statistischem Bundesamt werden nicht mehr so viele Ehen geschieden. Und mit dieser Statistik kam sogar die Frage auf: Werden die Ehen stabiler? Denn jahrzehntelang kannten die Scheidungsraten in Deutschland, auch in den USA, nur eine Richtung. Sie stiegen unaufhaltsam. Ja, das ist sehr schön, wenn auch manches mal in die positive Richtung geht. Doch es gibt hier auch eine begleitende, traurige Wahrheit. Und diese Wahrheit bleibt leider, dass bisher trotzdem jede dritte Ehe geschieden wird. Trotz positiver Entwicklung wird jede dritte Ehe geschieden. Somit gibt es keinen Grund zu jubeln. Auch keinen Grund, um von einer großartigen Trendwende zu sprechen. Und andererseits wissen wir ja, wie heute rasant verschiedene Strömungen massivst daran arbeiten, das herkömmliche Bild der Ehe und der Familie zu zerstören. Ich denke, ich kann euch Einzelheiten heute Morgen darüber ersparen. Jedenfalls ist es sehr verblüffend, dass man in unseren heutigen Tagen schon auf die Straße gehen muss, ja dafür demonstrieren muss, um eigentlich das Normalste vom Normalen überhaupt nach Möglichkeit zu erhalten. Das Normale vom Normalen aufzuzeigen und zu erhalten, nämlich das Bild von Ehe und Familie, das bisher war und das uns auch Gott gegeben hat. Was muss man heutzutage nicht alles für Beweise hervorbringen, um aufzuzeigen, dass eine Ehe von einem Mann und von einer Frau besteht. So hat es Gott gegeben. Und wenn aus einer Ehe von einem Mann und einer Frau Kinder hervorgehen, dass dies das normale, von Gott gegebene Bild einer Familie ist. Das ist heute alles nicht mehr ganz selbstverständlich, bei weitem nicht mehr selbstverständlich. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Man wird heute ja völlig überschüttet und überströmt direkt von Informationen, von Fehlentwicklungen, ja von rasanten Fehlentwicklungen in unserer heutigen Zeit, welche genau das Gegenteil einer gottgewollten Ehe und Familie hervorbringen. Ich hoffe, ihr seid alle ein Stück weit darüber informiert. Wer mehr darüber wissen möchte, der sollte sich einfach mal ein bisschen mit Gender Mainstreaming beschäftigen. Dieser Begriff, der wird uns die nächsten Jahre völlig in Griff nehmen und begleiten. Was heute schon alles unter diesem Begriff geschieht, aber auch geplant ist, das ist unbegreiflich. Und ich bin fest davon überzeugt, genau das wird uns doch schwer zu schaffen machen, uns als Kinder Gottes. Ja, vielleicht wundert sich sogar der eine oder andere inzwischen, ich auch, wie schnell und rasant sich die ganze Gesellschaft in ein ganz verkehrtes Bild entwickelt. Wie die ganze Gesellschaft und Politik in eine verkehrte Richtung rennt, nämlich weg von Gott und seinen Werten. Und wenn du dies alles beobachtest, dann lies einfach die Bibel und dann siehst du, dass die Bibel alles genauso zeigt, dass alles so kommen muss letztendlich. Lies nur mal Römer Kapitel 1 und vergleiche es mit der heutigen Zeit. Es ist interessant, dass allein in Römer Kapitel 1 dreimal zu lesen ist, darum hat sie Gott dahin gegeben. Ob das Römer 1, Vers 24 ist, darum hat sie auch Gott dahin gegeben, in die Gelüste ihrer Herzen zur Unreinigkeit, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Oder Vers 26, darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Gebrauch vertauscht mit dem widernatürlichen. Oder Vers 28, und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdigem Sinn zu verüben, was sich nicht geziemt. Vergleich es mal mit der heutigen Zeit. Und ich frage euch, was heißt es, wenn Gott Menschen dahin gibt, wenn er sie einfach laufen lässt? Das ist eigentlich schon ein Teil des Gerichtes Gottes. Wenn die Menschen sich nicht mehr durch Gottes Geist ermahnen lassen oder zum Richtigen hinbewegen lassen, wenn sie nur noch auf Verkehrtheiten aus sind, auf verdrehte Dinge, auf Gelüste ihrer Herzen, dann kann Gott nicht mehr viel ausrichten. Wir erleben das immer mehr in unseren heutigen Tagen. Ich bin aber davon überzeugt, das sind erst die Anfänge. Es wird noch viel schlimmer kommen. Lies auch Matthäus 24 und andere Kapitel über die Endzeit. Gottes Wort sagt alles voraus, wohin sich unsere Gesellschaft bereits schon entwickelt, aber auch noch entwickeln wird. Und wir sollen einfach prüfen, das ist unsere Aufgabe, in welcher Zeit wir denn heute stehen. Denn es wird nicht immer so weitergehen, wie es jetzt gerade ist. Es wird ganz anders werden. Aber einiges sehen wir schon heute, was der Herr Jesus sagt. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wie denn? Denn wie sie in den Tagen vor der Sündflut aßen und tranken, freiten und sich freien ließen, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sündflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Matthäus 24, Vers 37 bis 39. Oder auch Lukas Kapitel 17, zum Beispiel Vers 28 und 29. Ähnlich wie es in den Tagen Lots zuging. Sie aßen und sie tranken, sie kauften und sie verkauften, ja, sie waren sehr beschäftigt, sie pflanzten und sie bauten. An dem Tage aber, da Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. So ein sorgloses Leben mit Bauen und Pflanzen und Kaufen und Verkaufen, Freien und Freien lassen. Das heißt also auch ständiger Partnerwechsel. Das wird nicht so weitergehen. Gott wird dieser Sache ein Ende setzen, aber es muss noch ausreifen. Und solange die Gemeinde noch auf Erden ist, kann sie noch durch den Heiligen Geist dem viel entgegenhalten. Nun, endzeitliche Ereignisse sind heute nicht unser Thema. Und doch hat es etwas mit dem zu tun, was der Herr Jesus auch hier in der Bergpredigt sagt. Denn wir als Gemeinde sollen uns eben nicht diesem Zeitgeschehen, diesem Weltlauf, dieser gesellschaftlichen Entwicklung anpassen. Überhaupt nicht. Sondern wir sollen weiter Salz und Licht sein für den Herrn in dieser Welt. Und da braucht es Profil, da braucht es Klarheit, da braucht es Gottverbundenheit, da braucht es Festigkeit in Gottes Wort. Wir sollen ein heiliges Volk sein für den Herrn. Auch in dieser letzten Zeit, weil unser Herr und Gott heilig ist. Und Gottes Gebote und seine Gesetze, die sind nach wie vor vorhanden. Gott nimmt sie nicht zurück. Doch wir als Kinder Gottes, das haben wir hoffentlich jetzt gelernt, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir sind unter der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ist etwas Wunderbares. Welch eine Befreiung. Den Kindern Gottes ist kein Gesetz auferlegt. Vielmehr dürfen wir das Gesetz als einen guten Rahmen und als eine Übung in Gottes Gerechtigkeit berücksichtigen. Das ist etwas ganz, ganz anderes als direkt unter dem Gesetz zu stehen. 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 10 sagt: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, sagt Paulus hier, wenn man es gesetzmäßig braucht und berücksichtigt. Und in 1. Timotheus 1, Vers 9 sagt er, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern nur Gesetzlosen und Unbotmäßigen, ja Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln und Menschen töten. Dann legt er den Katalog weiter aus in 1. Timotheus 1, Vers 10, ja Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst noch der guten, gesunden Lehre zuwider ist. Die stehen unter dem Gesetz und die werden einmal durch das Gesetz von Gott gerichtet werden. Und doch konfrontiert der Herr Jesus seine Jünger, natürlich und auch uns, hier in der Bergpredigt mit verschiedenen Teilen des Gesetzes. Warum das? Der Herr Jesus zeigt die Rahmenbedingungen auf, die bis zu seiner Zeit so im Judentum praktiziert worden sind. Aber er zeigt eben auch ganz deutlich auf, dass es eben nicht nur um äußere Rahmenbedingungen geht. Es geht ihm nicht nur darum, Hauptsache du hast noch nie jemanden umgebracht oder du hast womöglich noch nie Ehebruch begangen. Sondern der Jesus geht viel, viel tiefer. Wir haben das auch im letzten Thema gesehen, du sollst nicht morden. Es geht ihm um unsere innerste Motivation. Der Jesus zielt immer auf eines ab. Auf was? Auf das Herz. Wie sieht es hier innen aus, in unserem Herzen? Das ist entscheidend. Das Äußerliche, das sehen die Menschen, aber das Innere sieht der Herr. Denn ab jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr, wenn man den äußeren Rahmen gehalten hat und sagen kann, ja, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Oder ich habe noch nie jemanden getötet. Der Herr Jesus sagt, du machst dich schon des Gerichtes schuldig, wenn du anfängst zu zürnen. Und weiter geht es dann vor den Hohen Rat, wenn du noch Schimpfworte verteilst und irgendwann bist du des höllischen Feuers schuldig. So war es beim Nicht-Töten oder Nicht-Morden. Heute gehen wir zu einem weiteren Gebot, welches der Herr in ähnlicher Weise durchleuchtet, nämlich Ehebruch. Und er sagt hier in Vers 27, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Altbekannt aus, auch das im Alten Testament, aus den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen. Und es ist eben die Frage, manche haben gedacht, wenn wir den äußeren Rahmen halten, dann passt das schon alles. Aber die Frage ist, wo fängt Ehebruch wirklich an? Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Wo fängt Ehebruch an? Lesen wir hier nochmals Matthäus 5, Vers 27 und 28. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Vers 28. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Da geht es gleich in die Tiefe. Naja, also wenn man mit den Leuten draußen redet oder auch mit Glaubensgeschwistern in Gemeinden, die können teilweise voller Inbrunst und auch teilweise stolz darauf verweisen, dass sie tatsächlich noch nie die Ehe gebrochen hätten. Kann man sagen, das ist aber gut, sehr vorbildlich. Äußerlich. Während äußerlich alles sehr gut aussieht, kann es aber sein, dass innerlich die Gedanken des Herzens sich ständig um Ehebruch drehen oder in Unreinheit sind. Das sieht man von außen nicht. Die Menschen zumindest nicht, aber der Herr sieht es. Und da zeigt der Herr Jesus schon auf, dass es nicht reicht, sich nur äußerlich des Ehebruchs oder sonst einer Sünde zu enthalten. Der äußerliche Rahmen kann oft ganz, ganz toll sein. Ich habe es auch das letzte Mal erwähnt. Es kann auch im Gottesdienst äußerlich ganz, ganz toll sein und alles sehr formgemäß und sauber aussehen. Aber wie sieht es in den Herzen aus des Einzelnen? Wie sieht es in deinem Herzen aus heute Morgen? Der Jesus zeigt auf, dass es nicht reicht, sich nur äußerlich des Ehebruchs oder sonst einer Sünde zu enthalten. Denn innerlich muss Reinheit da sein. Denn wo ist die Wurzel von allem sündigen Verhalten? Ist klar, wir haben es schon erwähnt. Die Wurzel liegt im Herzen. Aus Matthäus 15, Vers 19 wissen wir, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Mord, Ehebruch steht hier auch. Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Ehebruch oder Unzucht ist hier in einem Katalog aufgeführt. Und Ehebruch oder Unzucht wird eben nicht erst vollzogen, wenn man zur Tat schreitet, sondern es beginnt im Herzen. Da war vorher schon was da, bevor man sowas tut. Da sind schon ganz andere Dinge im Herzen drin oder kommen ganz andere Dinge aus dem Herzen heraus, bevor man überhaupt mal dann zur Tat schreitet. Übrigens kommen wir manchmal schnell durcheinander, wenn wir einmal in der Bibel von Ehebruch lesen und dann wieder von Unzucht. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr euch schon mal damit befasst habt. Was ist Ehebruch und was ist Unzucht? Eigentlich ist alles Unzucht. Auch Ehebruch fällt unter unzüchtiges Verhalten. Doch wenn der Herr von Ehebruch spricht, dann meint er eben Leute, die in eine Ehe hineinwirken, fremdgehen von einer Ehe heraus, wo einfach eine Ehe da ist und ehebrecherisches Verhalten ausgeübt wird. Ehebruch und Unzucht sind beinahe dasselbe. Doch derjenige, der nicht verheiratet ist und trotzdem irgendwelche geschlechtlichen Beziehungen zu Partnern eingeht, der übt zwar keinen Ehebruch, aber der übt Unzucht. Im Endeffekt ist es fast dasselbe, nur bei der Ehe ist eben auch ein Bund dahinter, wo man einem Partner treu sein muss. Und das ist bei einem Unverheirateten nicht so. Aber der Unverheiratete hat genauso wenig das Recht, eine geschlechtliche Beziehung zum anderen Geschlecht einzugehen, als derjenige, der in der Ehe steht. Wir sind noch bei der Frage, wann beginnt Ehebruch? Ich habe mal in Schlachter 2000 reingesehen, das haben ja die meisten von euch, in Matthäus 5, Vers 28. Und da sagt der Herr Jesus ja, ich sage euch, wer eine Frau anzieht, sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Schlachter 51 sagt, wer ein Weib anzieht, ihre zu begehren, das hört sich ja nicht so vornehm an heutzutage, wenn man von Weib spricht. Ich spreche auch selber lieber von Frau. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, das ist eigentlich hier schon die bessere und vornehmere Übersetzung. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also, ich sage es noch einmal, Ehebruch bzw. Unzucht vollzieht sich nicht erst in der Tat, sondern wo kann es tausendmal schon vorher stattfinden? Im Herzen. Ich erwähne heute oft das Herz. Wenn ein Mann auf eine Frau sieht und daraus eine Begierde wird, oder auch wenn eine Frau auf einen Mann sieht und dann begehrlich wird in ihrem Herzen für diesen Mann, dann wird es schwierig. Unser Herr, geliebter Herr Jesus sagt, es beginnt mit den Augen. Wobei es eindeutig bewiesen ist, dass Männer mit den Augen viel gefährdeter sind als Frauen. Es ist den Männern so gegeben, ja, von der Schöpfung her, dass sie eben auf Frauen reagieren, auch auf die Schönheit von Frauen reagieren. Das liegt in der Natur des Mannes. Und vor allen Dingen auch seit der Mensch in Sünde gefallen ist, sind diese Begehrlichkeiten eben da. Und sicherlich wisst ihr auch alle, wie es diesem großen König gegangen ist, diesem Mann, der auch Mann nach dem Herzen Gottes genannt worden ist. Ich spreche von König David. Also da eines Abends ein bisschen Zeit hatte und da auf seinem Dach, auf seinem Palast umhergegangen ist. Und vom Königsdach runtergeschaut hat und dann aufs andere Hausdach gesehen hat und ach, was ist denn da?
eine Frau, die badet auf dem Dach.
Ja, das muss er aber nochmal sehen.
Das ist wirklich so. Das kann ja nicht wahr sein.
Und das sieht man so direkt dahin. Könnt ihr euch vorstellen, wie David einen Blick hingeworfen hat, vielleicht nochmal einen, und dann vielleicht die Frau eine ganze Zeit beobachtet hat und wie die sich das dann im Herzen entwickelt hat. Also, solch eine Frau möchte er auch haben. Er hat zwar schon Frauen gehabt, aber also also an der kommt jetzt nicht vorbei. Der muss irgendwie rankommen an diese Frau. Dass er diese Frau jetzt gesehen hat, das kann ihm passieren. Das kann auch uns passieren, dass wir auf Dinge sehen, die wir einfach nicht wollen, die wir nicht so vorgesehen haben, die uns auf der Straße begegnen oder in der Gesellschaft oder irgendwo, vielleicht auch in den Medien, wo man vielleicht auch in Zeitungen eine Seite aufschlägt, was da abgebildet ist, da will man überhaupt nichts damit zu tun haben. Aber was ist das Schlimme? Das Schlimme ist, wenn man dann mehrmals hinsieht und man es ganz genau sehen muss, wie denn das jetzt ist, dieses oder jenes. Und wie gesagt, Bathseba, sie war von schöner Gestalt. Es heißt in 2. Samuel 11, Vers 2, und es begab sich, als David um den Abend von seinem Lager aufstand und auf dem Dache des königlichen Hauses umherwandelte, sah er vom Dache aus ein Weib sich baden. Und das Weib war von sehr schöner Gestalt. Wie gesagt, dass er diese Frau gesehen hat, das war nicht das Schlimme. Was aber war das Schlimme? Dass David mehrmals hingesehen hat, vielleicht auch längere Zeit diese Frau beobachtet hat und sie dann in seinem Herzen begehrte. Bathseba war von sehr schöner Gestalt und es wuchs in David eine Begehrlichkeit, und worin er bereits innerlich zum Ehebrecher geworden ist. Er wurde nicht erst zum Ehebrecher, als er dann diese Frau zu sich rufen ließ und tatsächlich den Ehebruch vollzogen hat. Er war schon vorher ein Ehebrecher, weil er in seinem Herzen begehrlich geworden ist, so wie es der Herr Jesus hier in der Bergpredigt sagt. Es kam auch zum äußeren Ehebruch und noch zu vielen weiteren ganz, ganz schlimmen Sünden. Und mit den Folgen hatte David ein Leben lang zu tun, ganz schlimm. Eins ist sicher, Männer reagieren auf Frauen und auch auf die Schönheit der Frauen. Sicherlich reagieren auch Frauen auf Männer. Müssen wir nicht nur die Männer hernehmen. Wenn Frauen Männer entdecken und ihnen Männer gefallen, dann sehen auch sie sicherlich mal zu viel hin. Und auch Frauen sehen auf ganz bestimmte Körperstellen am Mann. Doch es ist bewiesen, dass Mädchen und Frauen viel mehr auf körperlichen Kontakt, auf Umarmen, Streicheln oder Küssen reagieren. Auch ist die Haut von Mädchen und Frauen an vielen Stellen viel empfindsamer als die von Jungs und Männern. Das ist Tatsache. Bei Berührungen werden bei Mädchen und Frauen Gefühle und auch ein Verlangen geweckt, wovon sie vorher nichts wussten. So schreibt es zumindest ein Autor in einem kleinen Heft. Und dieses Heft, das kann ich sehr empfehlen, das wurde auch schon auf der KfG-Konferenz vorgestellt. Typisch Jungen und typisch Mädchen. Wer das mal ausleihen möchte bei mir, der kann das gerne tun. Es haben schon ältere Brüder und Schwestern gesagt, wenn sie das gewusst hätten, was hier beschrieben wird, wenn sie das schon in jungen Jahren gewusst hätten, dann hätten sie in vielen Situationen ihres Lebens, auch mit ihren Ehepartnern oder auch mit Männern und Frauen anders reagiert, wie sie reagiert haben. Also kann man empfehlen, wer sich dafür interessiert, kann es gerne mal mitnehmen. Ob es so ist, wie ich gerade berichtet habe oder wie es dieses Heft beschreibt, das könnt ihr selber prüfen. Natürlich ist es auch längst bewiesen, dass die Modedesigner und Reklamemacher genau diese Dinge ganz, ganz schamlos ausnützen. Dass Männer mit ihren Augen begehrlich werden können. Und wie sehr wird heute gerade darauf Wert gelegt, in der Mode und auch in der ganzen Werbeindustrie. Wie müssen die Frauen heute figurbetont sein? Und gerade im Sommer, man muss möglichst viel Haut gezeigt werden. Extra kurze Röcke, möglichst kurz, umso kürzer, umso besser, und kurze Pants. Extra lange Rockschlitze, dass die Beine ja reizend hervorkommen. Dass sie zu Blickfängen werden. Tiefe Ausschnitte im Dekolleté vorne, durchsichtige Blusen, nackte Bauchnabel. Warum das alles? Damit die Frauen die Aufmerksamkeit der Männer gewinnen, um sie auf ihre äußere Schönheit zu lenken. Und die Frauen, was haben die davon? Ja, sie werden in ihrer Eitelkeit gestreichelt. Oh, auf mich schauen ja alle Männer. Doch allerdings kann es denselben Effekt bei Männern auslösen, wenn Männer einen Frauenkörper auf einem Plakat sehen oder auf Hochglanzpapier. Da kann dasselbe Effekt entstehen. Und das beweist, dass es eigentlich nur um das Äußere geht. Da geht es keinem Mann zunächst um die inneren Werte der Frau. Nur um das Äußere. Ja, und Frauen, sie können sich äußerlich ja tatsächlich so zur Schau stellen, dass Männer den Eindruck bekommen, dass die Frauen es nicht abwarten können, bis sie endlich mal körperlich angefasst werden. Muss ich nicht wundern auch, warum es so viele Vergewaltigungen gibt. In einem christlichen Jugendlager, da kam ein Mädchen zu dem Leiter und klagte darüber, dass viele Jungs diesbezüglich zu ihr so nervig und aufdringlich seien. Ja, sie immer irgendwie anreden und sie auch anfassen wollen. Doch der Leiter, der musste zu diesem Mädchen sagen, dass sie ja teilweise auch selbst daran schuld ist, weil sie, ohne sich dessen darüber bewusst zu sein, ziemlich herausfordernd gekleidet hat. Und der Leiter sagte zu diesem Mädchen, damit musst du vorsichtiger sein. Damit musst du vorsichtig umgehen, wenn du dir später einen Mann wünschst, der an deiner ganzen Person und nicht nur an deinem Körper interessiert ist. Ja, das ist so wichtig. Es geht doch um die ganzheitliche Person und nicht nur um äußerlich irgendetwas darstellen zu wollen. Was sind das so wichtige Dinge, was manche junge Menschen heute nie zu hören bekommen, auch ältere vielleicht noch nie gehört haben. Und es wäre auch für uns so gut, wenn wir noch mehr über Mann und Frau Bescheid wissen würden. Wie verhält es sich mit Männern, wie verhält es sich mit Frauen? Was sind die typischen Verhaltensweisen? Was liegt einfach drin in unserer Natur? Und ich bin fest davon überzeugt, dass manche Frau nicht weiß, was sie schon bei Männern mit ihrem Äußeren angerichtet hat. Wie viel Sünde sie da schon provoziert hat. Und vor allem, wenn eine Frau gläubig geworden ist, an den Herrn Jesus glaubt, da sollte sie auch da eine Umkehr vollziehen und sollte sich so kleiden, wie es vor dem Herrn wohlgefällig ist. Und nicht so, dass sie sämtliche Männerblicke auf sich zieht. Denn sonst macht sich die Frau ja an der Sünde der Männer selbst teilhaftig. Wie gesagt, Männer sind mit den Augen viel mehr gefährdet als Frauen und Frauen sind viel mehr in ihren Gefühlen gefährdet als Männer. Natürlich ist nicht jeder Mann und jede Frau gleich, das kann man nicht völlig pauschalisieren. Und einer kann irgendwo hingehen, wo du gar nicht hingehen würdest. Oder eine Frau kann sich irgendwo aufhalten, wo du dich nicht aufhalten würdest. Manche ist fest in seinem Herzen in verschiedenen Situationen, der andere nicht. Aber allgemein ist es so. Männer sind viel mehr mit den Augen gefährdet als Frauen. Und Frauen sind viel mehr in den Gefühlen gefährdet als Männer. Natürlich wird nicht jeder Mann gleich bei jedem Blick begehrlich. Und auch nicht jede Frau gerät bei jeder Berührung gleich in Gefühlswallungen. Nein. Und doch sind das Dinge oder Einfallstore, die unser Herz beeinflussen können. Ja, Einfallstore, durch die es im Herzen zu Begehrlichkeiten führen kann. Und worin wir in unseren Herzen zu Ehebrechern oder auch Ehebrecherinnen werden können. Und wisst ihr, da ist keiner von uns ausgenommen. Keiner. Auch ich nicht. Vielleicht hat äußerlich niemand etwas davon gemerkt, was sich in deinem Herzen bewegt oder bewegt hat. Und doch bist du innerlich schon zum 1000. Mal vor Gott zum Ehebrecher geworden. Vielleicht auch schon zum 10.000. Mal. Wie erschreckend, wenn wir uns im Lichte Gottes betrachten wenn wir uns den Spiegel Gottes vor Augen halten, wie es sich vor Gott verhält. Plötzlich sind wir alle sündig und schuldig vor Gott. Und plötzlich sind wir alle zu Unzüchtigen und zu Ehebrechern geworden. Wer kann sich da vor Gott rechtfertigen? Wer kann sich rechtfertigen von den Menschen, die draußen sind, die den Herrn nicht kennen, die eines Tages von ihm gerichtet werden und sagen, ich habe noch nie die Ehe gebrochen, ich bin unschuldig. Keiner ist unschuldig, auch nicht einer. Doch wenn die Menschen draußen auch nicht so sehr über diese Dinge Bescheid wissen, liebe Freunde und Geschwister, so müssen wir darüber Bescheid wissen, die wir zum Herrn gehören. Wir müssen darüber Bescheid wissen, wo die Sünde anfängt und dass es bei Gott bei weitem nicht nur um äußerliche Dinge geht, sondern es geht im Herrn Jesus immer um dein und mein Herz. Haltet dir das jeden Tag neu vor Augen. Und der Herr Jesus sagt auch in den Sprüchen, ach, gib mir dein Herz, mein Sohn. Und jetzt ist die Frage, wenn wir zu Ehebrechern und Unzüchtigen geworden sind, welche Gegenmaßnahme können wir ergreifen, um nicht fortwährend vor Gott zu sündigen? Natürlich können wir Gott um Vergebung bitten, möchte aber zu einem weiteren kommen. Erstens, wo fängt Ehebruch an? Zweitens, die Gegenmaßnahme. Was sagt unser Herr Jesus? Er sagt hier in Matthäus 5, Vers 29, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiße es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Wie? Was sagt der Herr Jesus? Rechtes Auge? Ausreißen? Wegwerfen? Oh, das ist eine gewaltige Sache. Reiß dein Auge aus und wirf es von dir. Meint das der Herr Jesus wortwörtlich? Ja, manche Leute haben es schon wortwörtlich aufgenommen. Auch der Islam möchte es an manchen Punkten wortwörtlich auslegen. Im Islam werden Hände abgehackt, da werden Finger abgehackt, vielleicht auch Augen ausgerissen, weiß ich nicht. Da wird der Leib verstümmelt. Aber die Frage ist, sollen wir als Kinder Gottes unseren Leib verstümmeln? Meint der Herr Jesus das wortwörtlich? Ich denke, alle können es mit Nein beantworten. Es ist nämlich nicht Gottes Wille, dass wir unseren Leib verstümmeln. Gott hat uns den Leib gegeben, dass der Leib ihm zur Ehre dienen soll. Und doch zeigt uns der Herr Jesus hier auf, wie tragisch es ist, wenn dich eines deiner Glieder zur Sünde verführt. Und er fängt beim Auge an. Und welche gravierenden Folgen auch zum Beispiel aus dem Auge entstehen können. Ein begehrlicher Blick zu viel reicht, damit du innerlich ein Ehebrecher wirst oder eine Ehebrecherin. Und ein einziger Blick zu viel, wenn du innerlich zum Ehebrecher geworden bist, reicht, um deinen ganzen Leib in das höllische Feuer zu werfen. Vor Gott ist Sünde keine Bagatelle. Und wir meinen immer nur, es geht nur um äußere Dinge. Ich sage es nochmal, es geht um innere Dinge, um dein Herz. Vor Gott ist deine Herzensangelegenheit, die innere Sünde, keine Bagatelle. Und er muss die Sünde bestrafen. Und wenn du nun eines deiner Glieder am Leib entfernen kannst, das dich zur Sünde verführt, und wenn es das rechte Auge ist, und du es wegwirfst, dein rechtes Auge, so ist das immer noch der geringere Verlust, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Aufs rechte Auge kannst du zur Not verzichten. Aber wenn das die Ursache ist und der Rest gerettet wird, dann ist es noch glimpflich abgegangen. Besser ist es, wenn dein Auge oder deine Hand verloren geht, als dass der ganze Mensch in den Qualen der Hölle landet. Nun, ich denke, das widerspricht sich irgendwo mit dem, was wir sonst hier so lehren, dass wir aus Gnade errettet sind. Und wir wissen hoffentlich, dass wir als Kinder Gottes nicht mehr in die Hölle geworfen werden. Oh, welche schöne Botschaft. Doch ich denke, wir müssen an der Stelle erkennen, welches gewaltige Ausmaß die Sünde vor Gott hat. Und alle, zu denen der Herr Jesus in der Bergpredigt geredet hat, die waren nicht alle errettet. Für uns heute ist es wichtig zu erkennen, welches gewaltige Ausmaß eine einzige Sünde vor Gott hat. Angefangen bei der Sünde, welche sich im Herzen abspielt. Denn was möchte Gott unbedingt von dir und von mir? Er möchte, dass du ihn liebst. Und er möchte, dass du dich heiligst vor ihm. Er möchte deine und meine Heiligung. Was bedeutet denn Heiligung? Heiligung bedeutet Abwendung von der Sünde und Hinwendung zu Gott. Das ist etwas Wunderbares. Das heißt, du musst eine Trennung vollziehen von der Sünde. Eine Trennung von der Sünde und von den Gliedern, die dich zur Sünde verführen. Und dann dich hinwenden zu Gott. Und wisst ihr, es ist so wunderbar, dass die Bibel so wunderbar ineinander greift. Wenn wir jetzt hier von Matthäus 5 mal kurz rüberblättern zu Kolosser 3, Vers 5. Kolosser 3, Vers 5. Wir haben ja den Kolosserbrief erst durchgenommen. Kolosser 3, Kapitel 5. Ja, man meint, das sagt der Herr Jesus jetzt nur in der Bergpredigt, dass man Glieder töten soll. Aber ihr wisst, was in Kolosser 3, Vers 5 steht. Wir haben das auch schon als Thema gehabt. Da sagt uns Gottes Wort: Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, welche Götzendienst ist. Und hier fällt unter Unzucht auch Ehebruch. Ist das nicht interessant? Die Bibel ruft dich auf. Töte diese Glieder. Tu sie hinweg. Das heißt, trenne dich von diesen Dingen. Lass sie im Tod oder bring sie in den Tod und lass sie in dem Tod. Und hier an dieser Stelle haben wir keine Zweifel. Es geht hier um eine innerliche Trennung von diesen verkehrten Elementen. Es geht um das Töten und Ablegen der sündigen Eigenschaften, die aus dem Fleisch hervorgehen, die aus unserem alten Adam hervorgehen. Es geht um ein nicht mehr reagieren auf die Sünde. Wenn wir diese Sünde in den Tod geben sollen und sie im Tod sind, dann sollen wir nicht mehr darauf reagieren. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, welche Götzendienst ist. Nicht umsonst sagt uns Römer 6, Vers 11, also auch ihr, haltet euch dafür, für was? Dass ihr der Sünde tot seid. Geht immer um Tod halten. Da möchte sich die Sünde noch regen und dann sagst du, mit dir habe ich nichts mehr zu schaffen. Das war mal. Ist nicht mehr dran. Ich glaube jetzt an den Herrn Jesus und er gibt mir die Kraft, diese Sünde im Tod zu lassen. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebet in Christus Jesus, unserem Herrn. Ist so wunderbar. Sünde ablegen, Sünde töten, Sünde im Tod lassen, aber für Gott leben in Christus Jesus. Und da geht es um eine ganz neue Gesinnung. Da geht es loszulassen von Altem, loszulassen von Verkehrtem. Es geht darum, das neue Leben in Christus Jesus hervorzubringen, ja zur Auswirkung kommen zu lassen. Aber wenn wir jetzt wieder auf Matthäus 5 zurückkommen, da geht es nicht nur darum jetzt, Hauptsache ich sehe keine Frau mehr an als Mann. Hauptsache ich sehe keine Frau mehr an. Oder Hauptsache eine Frau sieht sich jetzt keinen Mann mehr an. Das zeigt uns die Bibel so nicht. Also ich muss alle Plätze meiden, wo Frauen sein könnten als Mann. Oder die Frau muss alle Plätze meiden, wo Männer sein könnten. Am besten gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Vielleicht doch, hinter dicke Mauern. Es geht nicht zuerst darum, Hauptsache ich sehe keine Frau mehr an oder die Frau sieht Hauptsache keinen Mann mehr an. Nein, um was geht es denn wirklich? Es geht um diese Herzensgesinnung, ob ich mich der Sünde für tot halte und für Christus lebe. Das ist entscheidend. Wie sieht es in meinem Herzen aus? Und wenn etwas über die Augen in mein Herz eindringt, wie reagiere ich darauf? Das bringt bei weitem nichts, sich allen zu enthalten und überall wegzubleiben. Sondern es geht um die innere Haltung. Wie reagiere ich darauf? Bin ich fest in meinem Herzen? Will ich Christus gefallen? Oder äugle ich darum mit der Sünde und lasse die Sünde in mir wirken? Möchte ich Christus gefallen oder reagiere ich auf all das, was ich sehe? Das ist die große Frage dabei. Und wenn ich etwas gesehen habe, was sündhaft ist oder was mich begehrlich machen könnte, Dann ist die zweite Frage, bin ich so fest, dass ich da nicht mehr hinschaue? Bist du so fest, dass du sagen kannst, das interessiert mich nicht. Ich möchte Christus gefallen, ich schaue darüber. Das müssen wir lernen. Das ist das, worin uns die Bibel hinbringen möchte. Wenn ich etwas gesehen habe, was sündhaft ist oder was mich begehrlich machen könnte, muss ich dann nochmals draufsehen oder lerne ich es, davon wegzuschauen und dann eben eine entsprechende Herzenshaltung zu haben. Und liebe Freunde und Geschwister, diese inneren Verhaltensweisen, wie es in unserem Herzen zugeht, das hat viel damit zu tun, ob wir den Herrn Jesus wirklich lieben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, muss auch mich immer wieder fragen, hast du den Herrn Jesus mehr lieb als die Sünde? Hast du den Herrn Jesus mehr lieb als die Sünde? Hast du den Herrn Jesus mehr lieb als deine sündhaften Neigungen? Liebst du den Herrn Jesus mehr als deine sündhaften Triebe und Lüste, die daraus entstehen? Liebst du den Herrn Jesus mehr als die Sünde? Wenn du den Herrn Jesus mehr liebst als die Sünde, oh, so wirst du gerne deine Augen und dein Herz oder deine Gefühle von ihm her beherrschen lassen wollen. Es wird dir ein Anliegen sein, ihm gefallen zu wollen. So wirst du es gerne lernen. Es wird dir kein Zwang sein, nicht mehr da oder dorthin zu schauen, sondern du wirst es gerne tun, weil du weißt, der Herr sieht alles und du möchtest ihm gefallen. Und du wirst wegschauen und du wirst dich nicht mit verkehrten Dingen beschäftigen. Und du wirst auch bei körperlichen Kontakten sehr vorsichtig sein. Vielleicht weiß auch mancher Mann gar nicht, was er schon alles bei Frauen ausgelöst hat, als er sie einfach so umarmt hat. Das draußen ist, bei Begrüßungen, bei irgendwelchen Bekannten oder ob es vielleicht auch in der Gemeinde ist. Was hat mancher Mann schon bei Frauen für Gefühle ausgelöst? Liebe Männer, liebe Brüder, auch wir müssen aufpassen. Lieber einmal zu wenig als einmal zu viel. Denn sonst machst dich auch du der Sünde der Frauen teilhaftig. Können auch schnell Schmetterlinge aus dem Bauch hervorkrabbeln. Allerdings, wie gesagt, wir können uns dieser Welt nicht entziehen. Gott hat uns in diese Welt hineingestellt. Und Kontakte und Blicke und Umarmungen wird es immer wieder geben. Bloß eben muss das Maß sein, wie es uns die Bibel sagt, wie es der Herr Jesus sagt, wenn du ihn wirklich liebst. Wenn du es nicht lernst, dein Herz durch den Herrn Jesus reinzuhalten und dich der Sünde für tot zu halten, so wirst du fortwährend vor Gott schuldig werden. Wer will das aber? Will das jemand von uns? Es heißt auch nicht, dass wir jemals völlig sündlos sein können, das nicht. Aber wer die Oberhand hat in deinem Herzen, das können wir schon regeln. Natürlich, du kannst dir auch das rechte Auge ausreißen. Oh, das sind die bösen Augen, die mich ständig zur Sünde verführen. Raus mit dem rechten Auge! Und was macht dann das linke Auge? Oh, das linke Auge sieht vergnügt weiter und schaut auf dieselben Blicke, wie das rechte Auge gesehen hat. Ja, vielleicht ist der Weitblick nicht mehr so da, aber das reicht noch. Ja, selbst ein Blinder, der beide Augen verloren hat, der kann auch begehrlich werden. Der kann auch mit dem anderen Geschlecht noch große Probleme haben. Auch selbst wenn du deine Hand abhackst, wenn du die rechte Hand abhackst, du kannst immer noch mit der linken Hand sündigen. Und selbst wenn du dir beide Hände abhackst, so kann die Begehrlichkeit der Sünde immer noch da sein. Vielleicht machst du dann mit einer Prothese weiter. Oder mit verstümmelten Armen, ich weiß es nicht. Aber du wirst dich von der Sünde nicht abhalten lassen. Du wirst zu Hilfsmitteln zurückgreifen. Solange du dich innerlich in deinem Herzen nicht von der Sünde trennst und dem Herrn gefallen lässt, ja dich vom Heiligen Geist beherrschen lässt, solange wirst du immer ein Problem damit haben. Und da komme ich noch zu einem dritten und letzten Punkt. Erstens, wo fängt Ehebruch an? Zweitens, die Gegenmaßnahme. Drittens, werde praktisch. Kommen wir noch zur praktischen Seite. In einem christlichen Traktat, da wurde Folgendes berichtet. Ein Christ, der habe jedes Mal in der stillen Zeit gebetet, dass er mit seinen Augen doch nicht in Sünde fallen möge. Dennoch musste er in jeder stillen Zeit vor dem Herrn bekennen, dass er durch seine Augen wieder mit seinem Herzen in Sünde gefallen ist. Traurige Situation. Der Christ hatte viel gebetet. Auch hatte er vor dem Herrn seine Sünden bekannt, aber in seiner Heiligung, da gab es keinerlei Fortschritte. Und dann fragt man sich ja, warum denn nicht? Tja, man hat den Christen beobachtet und man hat gesehen, er konnte sich nicht darin überwinden, abends einfach mal den Fernseher auszulassen. Er war gar nicht so groß draußen und hat sich da irgendwo unter Frauen und anderen oder unter sündhaften Dingen aufgehalten. Er hat einfach seinen Fernseher nicht auslassen können. Ja, einerseits hat er die Nachrichten angeschaut und diese schönen Sprecherinnen da bewundert, was da das für schöne, anschauliche Frauen sind. Er hat sich natürlich auch Informationen eingehüllt, ja, ist ja alles ganz nützlich. Aber er hat nach den Nachrichten auch nicht abgeschalten. Er hat sich dann weitergeklickt oder im nächsten Programm geschaut, wo es eine tolle Unterhaltungsshow gegeben hat. Oh, auch ganz schön, und was da alles so geredet wird und was alles dargestellt wird. Ja, daran hat er sich gewöhnt. Aber nicht nur das, sondern auch hat er sich an Filme und Serien gewöhnt, worin Liebes- und Bettszenen vorkommen. Ja, ist doch alles ganz normal heutzutage. Wer ist denn da so altmodisch, dass er diese Dinge nicht anschaut? Er machte keinen Halt davor. Aber er wunderte sich auf der anderen Seite, warum er mit seinem Herzen immer wieder in Sünde gefallen ist. Er wunderte sich, welche Gedanken sich in seinem Herzen abspielten und welche Fantasien aus seinem Herzen hervorgekommen sind. Und was war das Problem? Er hatte keine Trennung zu dem vollzogen, was sein Auge sah. Im Gegenteil, er hat mit der Sünde zu kämpfen gehabt. Und was hat er getan, um die Sünde auszumerzen? Er hat nichts Positives dagegen unternommen, sondern vielmehr hat er noch Öl ins Feuer gegossen und die Sünde immer weiter angeheizt. Wer mit solchen Sünden kämpft und meint, er kann sich alles anschauen, was uns die Medien darbieten, der täuscht sich, der kann nicht dagegen standhalten, der wird in Sünde fallen. Es ist heute auch nicht mein Anliegen, gegen das Fernsehen zu predigen. Ganz und gar nicht. Aber man muss sich darüber bewusst sein, welche enorme Gefahr auch vom Bildschirm ausgeht. Ich möchte nicht nur das Fernsehen hernehmen, kann auch der PC sein, das Internet. Es ist eine enorme Gefahr, ein großes Einfallstor, das übers Auge ins Herz geht. Was du mit deinem Auge und auch mit deinen Ohren aufnimmst, das spielt sich später in deinem Unterbewusstsein wieder ab, das ist bewiesen. Und es bewegt dein Herz, ob du es willst oder nicht, es bewegt dein Herz. Was du aufgenommen hast, was du gesehen hast, auch was du gehört hast. Und wie schnell kann es, ohne dass du es willst, Sünde in deinem Herzen auslösen, Fantasien auslösen, im Unterbewusstsein sich irgendwelche Dinge abspielen. Und wie schnell bist du hierin auch von der Gesinnung dieser Welt so sehr beeinflusst, dass du geistlich keinen klaren Blick mehr hast. Sobald du dich mit den Medien beschäftigst, bist du ja in der Welt. Und du nimmst die Gesinnung der Welt auf, die ganze Welt, Welt, Welt. Ja, vielleicht liest du ab und zu morgens die Bibel oder gehst auch ins Gebet, aber sonst hast du ja im Beruf und im Alltag auch fortwährend mit der Welt zu tun. Wenn aber dann noch ein großer Medieneinfluss dazu kommt, dann denkst du am Ende nur noch wie die Welt, aber nicht wie es Gott will. Deine Gesinnung ist von der Welt beherrscht, aber nicht von Gott und auch von der Sünde dieser Welt. Um ein heiliges Leben vor Gott führen zu wollen, da muss ich ganz genau wissen, wenn ich was im Bildschirm anschaue, was schaue ich an, wann schalte ich ein, und ich muss mir ganz klare Grenzen setzen, wann schalte ich wieder aus. Das ist auch geistliche Disziplin. Wenn ich den Ausschaltknopf nicht mehr finde, dann ist besser, ich schalte gleich gar nicht ein. Aber es geht nicht nur ums Fernsehen, um die Medien, sondern wir wissen, zur Zeit Jesu, da gab es keine Medien, da gab es kein Fernsehen. Und was sagte Jesus von den Menschen damals? Sie haben sich auch im Herzen versündigt. Also es sind nicht nur die Medien, können wir auch nicht nur darauf zurückführen. Medien ist nur ein Teil, womit wir uns beschäftigen können. Auch ohne Fernsehgerät kann man sich im Herzen mit Ehebruch versündigen. Auch das ist möglich. Also, das wäre ein praktisches Beispiel. Wenn jemand Probleme hat und merkt, dass im Herzen verkehrte Dinge ablaufen, dass er auch im Herzen Ehebruch betreibt, dann prüfe dich mal, wo du zu viel hinschaust, mit was du dich zu viel beschäftigst. Manche Leute, die haben schon ein Problem, wenn sie an irgendeinem Plakat vorbeifahren, das gerade an der Straße ist, wo viel Nacktheit von Frauen zum Beispiel gezeigt wird. Das wäre eine Sache für die Männer. Dass man dann sagt, wenn ich schon weiß, dass hier das Plakat hängt, da schaue ich geradeaus. Und wenn ich schon weiß, da ist ein Rotlichtmilieu, da brauche ich gar nicht drüber schauen. Interessiert mich nicht. Ich bete lieber, dass der Herr auch diese Menschen mit dem Evangelium erreicht. Das sind Gefährdungen. Aber diesen Gefährdungen kann man auch ausweichen. Wenn wir aber meinen, wir sehen für alles resistent, wir können uns alles anschauen, wir können uns für alles interessieren und überall hinschauen, dann werden wir merken, dass wir nicht die Kraft dazu haben, im Sieg des Herrn zu leben. Wir werden fallen. Wir wollen aber auch noch aus der Bibel lernen. Zum Beispiel aus dem Alten Testament. Da gab es einen Mann, der hat sich fest vorgenommen, ich will mich nicht versündigen über die Augen. Und das war Hiob. Und von Hiob lesen wir in Hiob 31, Vers 1 bis 2, wie er sagte, ich mache einen Bund mit meinen Augen. Er sagt in Hiob 31, Vers 1 und 2, einen Bund hatte ich geschlossen mit meinen Augen. Und wie hätte ich mein Auge auf eine Jungfrau werfen dürfen? Denn das würde mir Gott vom Himmel her dafür zuteilen. Und welchen Lohn erhielte ich vom Allmächtigen aus der Höhe? Hiob war fest entschieden, er will Heiligung. Und seine Augen, die können nicht überall herumkreisen. Das soll bestimmt sein. Es soll ja von Gottes Geist geleitet sein. Es soll unter der Herrschaft Jesu sein. Und so kann man auch tatsächlich seine Augen auch disziplinieren. Man kann mit seinen Augen einen Bund schließen. Da darfst du hinschauen und nicht dort. Wir sollen unseren Leib beherrschen lassen, damit unser Leib dem Herrn dienlich ist und unsere Glieder seiner Gerechtigkeit dienen. Natürlich kann man mit dem Auge selbst nicht reden, doch man kann sich eben innerlich darauf fixieren, was man anzieht oder was nicht. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben uns drei Dinge heute Morgen angesehen, und zwar erstens, wo fängt Ehebruch an? Zweitens, die Gegenmaßnahme. Und drittens, werde praktisch. Und jeder von uns, egal ob Mann oder Frau, muss erkennen, was sich in unserem Herzen abspielt. Das letzte Mal hatten wir es mit Morden zu tun, dieses Mal mit Ehebruch. Aber wir müssen es lernen, unser Herz und unsere Gedanken zu kontrollieren. Lerne es, dein Herz und deine Gedanken vor Gott zu erkennen und sie zu kontrollieren. Lerne es, den Herrn Jesus, deinen Erlöser, deinen Retter, viel mehr zu lieben als die Sünde. Ja, die Sünde, die wird sich immer wieder zurückmelden, aber sagt der Herr Jesus, ist größer. Er ist der Sieger und er gibt dir die Kraft, um der Sünde zu widerstehen. Lerne es, dem Herrn Jesus mit deiner innersten Gesinnung zu gefallen. Und meide es, wenn du dich geprüft hast, irgendwo noch zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen, wo die Gefahr des Feuers ohnehin schon vorhanden ist. Ich schließe mit Matthäus 5, Vers 27 bis 29. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihre zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Amen. Lasst uns beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Und wir danken dir, dass du in unser Leben gekommen bist, dass du, Herr, deinen Geist in unseren Herzen ausgegossen hast. Und wir jetzt erst so richtig erkennen dürfen, Herr, was es heißt, im Herzen Heiligung zu haben, in Heiligung zu leben, auch im Herzen zu sündigen oder nicht zu sündigen. Und du weißt, Herr Jesus, wie sehr wir gefährdet sind, seien es Männer oder seien es Frauen. Wir alle sind nicht sündlos, aber wir danken dir so sehr, dass du, Herr, uns dein Wort gegeben hast, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass du uns immer mehr an dein Licht bringst. Und Herr Jesus, wo wir bisher das in dieser Weise noch nicht erkannt haben, so bitten wir dich, Herr, dass du es uns schenkst, dass wir diese Worte von heute nicht vergessen und dass wir täglich, Herr, darum bemüht sind, Herr, dir zu gefallen, uns dafür halten, die Sünde für tot zu halten, aber dir zu leben. Und so möchten wir dir danken, Herr Jesus, dass du den Sieg über Sünde, Tod und Teufel vollbracht hast und dass wir uns an dich halten dürfen. Wenn es auch manches Mal wehtun mag oder wenn es gar nicht unserer Neigung entspricht, so möchten wir dafür beten, Herr, dass wir all diesen sündhaften Verführungen, sei es über das Auge oder sei es über Kontakte oder über Gefühle, Herr, dass wir diesen sündhaften Neigungen standhalten können, Herr, und dass wir dir je länger, je mehr gefallen können. Wir danken dir so sehr, dass du uns noch hilfst, auch in der Heiligung zu wachsen, bis dass du wiederkommst. Und da möchten wir uns nah an dich halten. Und wenn wir versagt haben, Herr, so bist du so freundlich und bist so gnädig, dass du uns wieder aufhilfst, dass du uns vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und dafür danken wir dir und preisen dich. Amen.